Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
So, ich bin jetzt hier bei dir, Andreas, und wir unterhalten uns jetzt in diesem Interview, in diesem kleinen Talk über den Ursprung der Rebe. Da hast du mir schon so einige spannende Sachen erzählt. Wir gehen ja da zurück, auch wenn man das in der Literatur liest, irgendwo nach Vorderasien. Da ist natürlich in den Büchern immer wieder auch Georgien erwähnt. Aber ich habe festgestellt, du greifst da geografisch noch in ganz andere Regionen hinein. Wo kommt jetzt eigentlich unsere Rebe her oder wie und wo ist sie entstanden? Diese große Vielfalt an Weinreben, die wir haben, von Weinreben zu Tafeltrauben, von kleinen zu großen Beeren, von roten zu weißen Beeren. Wie ist das entstanden oder wie konnte das entstehen? Wo ist der Ursprung?
Ja, also die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten. Einfach deswegen, weil es mehrere Ursprünge gab. Also diese Theorie, dass es nur einen Ursprung irgendwo in Georgien gegeben hat, oder mittlerweile wird es ja nach Süden verschoben, also Richtung Nordiran, Aserbaidschan, Nordsyrien. Diese Theorie, dass die Rebsorten alle von dort kommen, die ist nicht falsch, weil während der Bronzezeit tatsächlich unglaublich viele Völker aus Anatolien und Syrien nach Europa gezogen sind und die haben alle ihre Rebsorten mitgebracht. Aber das heißt nicht, dass dort der Ursprung liegt. Der Ursprung liegt dort auch, aber nicht alleine. Der Ursprung muss man suchen dort, wo es Wildreben gibt. Das ist jetzt die Standardthese und eine andere These ist mir bislang auch noch nicht eingefallen, weil die Wildreben müssen irgendwo der Ursprung gewesen sein. Wo soll die Rebe sonst herkommen?
Ja. Weil die Wildrebe sozusagen während der Eiszeit als solche Kultur überlebt hat.
Ja.
In gewissen Refugien.
Und die Wildrebe ist auch schon mal eine falsche Begrifflichkeit, weil es eigentlich mehrere Eiszeitrefugien gab für die sogenannte Vitis irgendwas. Und letztendlich haben alle Eiszeitrefugien, die es gegeben hat, in der Summe beigetragen zur Kulturrebe. Das ist zumindest meine Ausgangshypothese. Und man muss einfach bei den Wildreben im Hinterkopf behalten, dass die schon im Tertiär existiert haben, also zwischen 55 Millionen Jahre vor der Eiszeit. Und insbesondere waren für uns wichtig waren die Wildreben, die an der sogenannten Parathetis gelebt haben. Und da muss man eben auch sehr weit zurückgehen, also quasi bevor die Alpen und der Kaukasus und der Himalaya sich aufgetürmt haben aufgrund der Plattentektonik, gab es zwei große Meere in Europa. Das eine war die Tethys und die Parathetis. Und die Tethys reichte damals quasi von Marokko durch das ganze Mittelmeer, durch Mesopotamien bis nach Indien, Westindien. Und das andere Meer reichte im Prinzip von der Ostsee und von Pannonien, also dieses Pannonische Becken war damals auch ein Meer, zum Schwarzen Meer, was quasi ein Reliktmeer ist aus dieser Zeit, und zum Kaspischen Meer, was auch ein Reliktmeer ist, wo einfach dann der Kaukasus sich dazwischen geschoben hat, aber ganz früher war das noch vereinigt. Und dieses Meer floss dann natürlich auch oder reichte bis in die Aralo-Kaspische Senke und ins Tarim-Becken und ins Indus-Tal, was damals ja noch nicht aufgeschoben war von den Bergen, sondern eben ein Seitenzweig von dieser Parathetis. Und diese Parathetis ist insofern wichtig, weil das war ein warmtemperiertes Urmeer. Und warmtemperiert heißt, dass diese Eigenschaften, die die Weinrebe eben hat, dass sie einen Kälteimpuls braucht, um wieder auszutreiben, den konnte sie nur erwerben im Tertiär, in diesem nördlichen Parathetismeer. während das südliche Tethysmeer, also quasi das Mittelmeer und Mesopotamien, lag ja in den Tropen oder Subtropen und da gab es diesen Kältereiz nicht. Mhm. Und deswegen sind auch diese ganzen Wildreben, die wir heute noch am Mittelmeer haben, vollkommen uninteressant als Gendonator, weil die zum einen 4 Wochen später blühen, also da gab es überhaupt keine Möglichkeit,
gibt's auch keine Durchmischung dann.
Sich zu mischen. Und sie sind auch extrem spät in der Reife, was einfach daran liegt, dass die Vegetationsperiode ja quasi im März schon anfängt und erst im November aufhört und dann halt diese kurze Winterperiode kommt, wo halt am Mittelmeer dann vor allem die Wasserreserven wieder aufgefüllt werden. Aber Frost kennen die da ja nicht und im Tertiär, wo es dann 5 Grad wärmer war, gab es erst recht keinen Frost da. Ja, dann hatten Nilpferde am Rhein und dann kann man sich vorstellen, wie es am Mittelmeer war. Und Nilpferde mögen keine Kälte. Also insofern war der Rhein heute nicht warm temperiert, sondern submediterran. Und das Mittelmeer war schon sehr subtropisch, also eher so ein Klima wie in Indien oder so ähnlich. Also wir müssen den Ursprung der Rebe dort suchen, wo eben diese warm temperierten Verhältnisse geherrscht haben und die größte Wildrebenpopulation, die es heute noch gibt, ist nicht in Georgien, sondern sie liegt im Nordiran, diesem Albertsgebirge, was quasi dann ins Kaspische Meer endet. Unten Sümpfe, das Gebirge selber ist heute noch mit Wald bedeckt. Dort gibt es Regionen, die haben 3000 mm Niederschlag, also es sind warm temperierte Regenwälder, wenn man so will. Und in diesen Regenwäldern haben also unglaublich viele Tertiärrelikte überlebt, Eisenbäume und andere Tertiärarten und eben auch Vitis.
Also dann hat sich im Prinzip gewisse Formationen gebildet und dann kommt irgendwann, ist die Eiszeit gekommen und dann waren durch die vorher entstandene und Verbreitung von Wildreben gewisse Refugien, wo bedeutende Wildrebenarten überleben konnten, die den Stimulus
so ungefähr,
des Frostes in sich trugen.
So ungefähr, wobei man dann das Tertiär noch so berücksichtigen muss, bevor die Eiszeit kam, haben sich diese Gebirge gebildet. Pannonische Becken ist dann allmählich ausgetrocknet. Auch im Himalaya hat sich relativ viel getan, weil das Indus-Tal liegt ja heute in Kaschmir, also auf weiß nicht genau wie viel 1000 Meter Höhe. Und ist ja eine direkte Verbindung von Tibet quasi nach Indien, ins Tiefland. Und das Tarim-Becken, was früher auch zu diesem Paratethysmeer gehört hat, ist ja quasi abgezweigt durch den Tien Shan und das Pamir-Gebirge. Und das Becken selber liegt unter Meeresspiegel und ist aber heute Wüste. Ja. Also da ist das, was mal mehr war, ist schon lange ausgetrocknet. Allerdings, das mit der Wüste immer mal wieder anders gewesen, weil das Klima eben nicht immer so war, wie es heute war, sondern war auch schon mal wärmer und feuchter, kommen wir noch drauf. Aber der entscheidende Schritt war dann tatsächlich durch diese mindestens 8 Eiszeiten, die wir da jetzt haben. Also Eiszeitalter fing vor 1,5 Millionen Jahren ungefähr an. Aber die ersten Eiszeiten waren noch nicht so hart. Ja. Und auch die Wärme und die Kälteextreme waren nicht so extrem, wie sie dann in den letzten 8 Eiszeiten sich entwickelt haben. Und die letzten 4 davon waren besonders kalt, aber auch besonders warm. Also waren wärmer als die heutige Warmzeit, aber die Winter waren auch, also diese Eiszeit an sich war auch kalt. Ja, und kalt heißt dann wirklich halb Europa zugefroren und Amerika auch. Und in dieser Zeit haben sich diese Wildreben ja quasi dann auf Gebiete zurückgezogen, wo es noch einigermaßen warm war. Und einigermaßen warm war es eben im Süden vom Kaspischen Meer, weil sonst gäbe es da nicht diese vielen Tertiärrelikte, die das eben überlebt haben. Das Kaspische Meer ist auch relativ tief, zumindest im Süden. Also in der Mitte war es wahrscheinlich mal trocken gefallen vorübergehend. Also es gibt eine nördliche, eine südliche Hälfte quasi, die nicht ausgetrocknet sind. Und dann gab es wahrscheinlich sogar eine Landbrücke während der Eiszeit in der Mitte ungefähr, so Richtung Turkmenistan nach Aserbaidschan rüber. Aber das Entscheidende war der südliche Teil, der eben nie ausgetrocknet ist und eben auch durch die Wärme, die halt so ein Wasserkörper speichern kann, dann entsprechend auch vor dem Frost geschützt hat. Und das liegt auch relativ weit südlich, das muss man auch dazu sagen, also südlicher als das Schwarze Meer. Und dann gab es noch andere Refugien, da kann man sich dann drüber streiten, wo die lagen. Also eins gab es sehr wahrscheinlich tatsächlich am Schwarzen Meer, also in diesem Bereich an der Grenze von der Türkei nach Georgien rüber, was man als pontische Region bezeichnet. Und da gibt es so ein paar Quertäler, wo die Kälte nicht so reinzieht, wo es bis heute auch diese Tertiärrelikte gibt, was die Baumarten angeht. Nicht so viele wie im Iran, aber doch einigermaßen. Und da kann man auch sagen, also da war sicherlich ein Überdauerungszentrum von der Wildrebe, des sogenannten. Und man könnte auch vermuten, dass es eins an der Donau gegeben hat, und zwar dort, wo das, was in der Historie Slavonien hieß, also wo quasi die Save, die Drau, die Morava, die Theiss und die Maris, Morus, glaube ich, heißt der Fluss aus Transsilvanien, die fließen da alle quasi mehr oder weniger zentral im Banat zusammen. Und das ist dann, war eine sehr feuchte Region, auch in der Eiszeit. Und durch die Tiefe, ein pannonisches Tiefbecken, war es auch relativ warm. Ja, vielleicht nicht so warm wie im südlichen Kaspischen Meer, aber ausreichend warm. Und dann gab es sicherlich noch ein Überdauerungszentrum in Kaschmir, also da, wo der Indus dann quasi abgetrennt wurde, aber noch diese Wildreben von damals eben reliktisch überlebt haben. Es gibt da mehrere, zwei Vitis-Arten mindestens in Nordpakistan und in Nordindien, Vitis lanata, und bei der anderen streiten sie sich noch drüber, ob das eine verwilderte Vinifera ist oder eine Wildrebe oder was auch immer. Und dann kam noch ein, zwei Arten aus China, die auch am Himalaya entlang vorkommen. Vitis lanata ist aber wichtig insofern, weil die die einzige Wildrebe ist, die stark behaart ist. Alle anderen Wildreben, die es im Kaukasus oder so gibt, die haben so gut wie gar keine Behaarung auf den Blättern. Und irgendwo muss dieses Merkmal der starken Behaarung hierher gekommen sein. Und sie sieht aus wie ein Kott vom Blatt her, also hat sehr stark viele Ähnlichkeiten mit dem Kott. Könnte also die Urform vom Kott sein, wenn man so will. Und dann muss man natürlich noch weiter in den Osten gehen, nach China. Und in China, wo es eigentlich mit heute mit Abstand am meisten Vitis-Arten gibt, also über 50, gibt es allein in China. Und da war sicherlich Sichuan eines der zentralen Überdauerungsgebiete, auch für unsere Formvielfalt, weil Sichuan nicht ganz so warm war wie Südchina. Aber warm genug, weil es ja von Gebirgen umgeben ist, dass das eben diese eisige Kälte, die von Norden kam, da nicht reingezogen ist. War auch ein Überdauerungszentrum für die Stämme, die es da heute teilweise noch gibt, aber eben auch für die Wildreben. Und dann natürlich das gelbe Becken, was 80 Meter tief ist und während der Eiszeit ausgetrocknet ist und wo also eigentlich fast alle Flüsse jetzt in Ostchina, der Liao, der Yalu, der gelbe Fluss und wahrscheinlich auch der Yangtze-Kiang eingemündet haben, und was so eine ähnliche Rolle spielte wie der Golf von Persien, der damals ja auch ausgetrocknet war, oder der Ärmelkanal, der auch ausgetrocknet war. Alle lagen so unter Meeresspiegel dann und waren halt quasi Wärmeinseln, wo die moderne Menschheit die Eiszeit überdauern konnte.
Also war dann auch, wenn man jetzt ein bisschen so in die Richtung Menschen geht und die Pflanzenwelt mal ein bisschen an die Seite legen, das waren dann auch Refugien, wo sich der Mensch selbst dann auch aufgehalten hat.
Ja, das, also gerade in China lief das parallel, aber auch sicherlich am Kaspischen Meer und in Pakistan. Und überall, wo es Flüsse gab, ja, gab es auch Menschen.
Haben sich die Menschen dann auch, wenn sie wanderten, an den Flüssen orientiert, oder?
Ja, das auch. Aber man muss natürlich, wir sind ja jetzt in der Zeit, also sagen wir mal die letzte Eiszeit, die hat vor 112.000 Jahren angefangen und hat gedauert bis, sagen wir mal, 10.000 Jahre vor heute. Es gab aber vor der Trias-Eiszeit, die eigentlich nicht eingeplant war, das war so eine Zwischeneiszeit, die dann noch spät gekommen ist, gab es schon eine Warmzeit, also es gab sicherlich eine Warmphase zwischen 22.000 und 18.000, und dann gab es wahrscheinlich noch mal eine so um 15.000. wo sich auch schon sehr viel getan hat, was die Völkerwanderung angeht, aber auch was die Ausbreitung von Vegetation anging. Das ist dann wieder zurückgefallen während der Trias, aber zum Beispiel die allerersten Ackerbauern, die gab es schon vor der Trias, also dieses Präkeramikum, also präkeramisches Neolithikum heißt es, A, das ist diese Zeit vor der Trias.
Das ist wieder mehr.
Ja, das sind 14.000 Jahre. 14.000. Auch in China, also die ersten Hirsebauern, die man ausgegraben hat, die sind 14.500 Jahre alt, okay. Auch irgendwo in der Gegend am Gelben Fluss.
Ja. Das heißt also, zu der Zeit, wo man in diesen Regionen Asiens schon Menschen was kultiviert haben, war das in dem Bereich, den wir zu Anfang angesprochen haben, also im Vorderen Orient, so noch nicht der Fall. Oder war das
parallel? Ja, im Vorderen Orient war es einfach schwieriger, weil man ja bis vor 45 bzw. 40.000 Jahren die Besiedlung durch den Neandertaler und durch den Denisova-Menschen hatten. Ne? Also okay. Quasi östlich des Altais hat der Denisova-Mensch gelebt. Das war wahrscheinlich ein Abkömmling von Homo ergaster aus Afrika, der wahrscheinlich so 2 Meter groß war und schwarz war. Und sich bis heute, also die Gene, die man heute noch davon hat, sind zum Beispiel in den Aborigines mit drin oder auch in den Papuas. Und es war auf jeden Fall ein schwarzer und sehr großer Mensch, weil irgendwo muss die Größe auch hergekommen sein. Und dann hat man aber vor allem diesen bulligen Neandertaler, der halt kurze Beine, aber einen kräftigen Oberkörper hatte und harte Knochen.
Der war mehr der Jäger dann.
Der war dieser sogenannte Mammutjäger, ja, oder der hat wahrscheinlich auch, was weiß ich, Wiesente gejagt und Waldnashörner und alles, was es halt damals so gegeben hat, Bären.
Also war durch die Menschheit selbst, des Menschentypes im asiatischen Raum, die ersten Besiedlungen eher vonstatten gegangen, in den Refugien, wo sich dann auch klimabedingt, wärmebedingt auch die Vitis, die Rebe selbst auch etabliert.
Ja, also man kann eigentlich davon ausgehen, gehen wir mal davon aus, dass diese Afrika-Auswanderungsthese stimmt, und ich glaube auch, dass sie stimmt. Da kann man auch an der Markergenetik eigentlich sehen, dass es tatsächlich so war. Die Auswanderung ging von Arabien aus, also nicht direkt von der Sahara, sondern diese Völker waren in der letzten Warnzeit nach Arabien gezogen, was damals grüner war, weil es ja feuchter und wärmer war. Der Monsun quasi nicht im Jemen aufgehört hat, sondern wahrscheinlich die ganze arabische Halbinsel begrünt hat. Und als dann die Eiszeit kam, hat sich die arabische Halbinsel zur Wüste entwickelt. Und dann sind die Völker quasi in 3 große Züge, haben sie sich aufgespaltet, was man als markerkinetisch CF und DE nennt. Und sind dann nach Osten gezogen. Ein Teil ist dann in Indien stecken geblieben, ein Teil ist relativ schnell bis nach Indonesien und Australien gezogen und ein Teil nach Borneo, und den Marker F findet man auch in Vietnam. Also das sind alles Gebiete, die waren schon besiedelt, aber das Entscheidende für die Menschheit an sich war dann dieser Toba-Ausbruch vor 74.000 Jahren, der quasi den ganzen Umkreis da in Südostasien platt gemacht hat. Riesige Aschewolken hinterlassen hat, Mordsausbruch. Und dann gab es eine Volksgruppe, wahrscheinlich im Osten von Borneos, im Schutz von diesem Mount Kinalabu, die überlebt hat und die markergenetisch die entscheidende Gruppe war für die spätere Besiedlung von also Nordasien in Europa und Amerika. Ging also von einer Gruppe aus und die hat diese Marker GHIJK umfasst, die man dann noch weiter aufgliedern kann.
Die Marker, das ist mir klar.
Da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber was eben wichtig ist zu wissen, dass also quasi die ganze Bevölkerung dann des nördlichen Eurasiens, sage ich jetzt mal, außerhalb Indien und außerhalb Südiran, vom Pazifik her eingewandert ist. Okay. Der Pazifik war insofern interessant, weil, also muss ich mir vorstellen, wir hatten im Landesinneren diese archaischen Menschen. Ja, in China gab es noch den Rotwildhöhlenmensch, der mehr so ein mongoloider Typus war mit ganz breitem Gesicht. Und wahrscheinlich gab es noch diesen Zwergmensch auf Java, der mehr so ein Pygmäe, also ja, kleiner, noch kleiner als Pygmäen eigentlich war. Und wie auch immer, ob es den Peking-Mensch noch gegeben hat, ist auch nicht ganz klar, aber unabhängig davon, also die frühe Menschheit hat sich vor allem an der Küste aufgehalten, war wahrscheinlich so semi-aquatisch, hat Fischfang betrieben, Muscheln gesammelt und alles, was halt Vögel gejagt, was an der Küste alles so gibt. In den Mangroven, also vor allem ab Indien haben wir ja überall Mangrovengürtel, teilweise auch während der Eiszeit. Und diese Mangroven sind eigentlich ein sehr, sehr reichhaltiges Nahrungselement, wo man sich also gut ernähren kann. Und die pazifische Küste war insofern wichtig, weil es gab ja während den harten Phasen der Eiszeit, gab es ja den Golfstrom nicht, weil der Golfstrom ist ja angeschlossen an diesen ganzen Ringstrom, der quasi um die ganze Erde fließt. Und die zentrale Wärme, die dieser Strom eigentlich empfängt, ist im südlichen Pazifik. Und dann fließt der Strom quasi an Papua-Neuguinea vorbei durch die Java-See, dann in den Indischen Ozean, dann um Afrika rum und kommt dann eben im Südatlantik hoch bis zu uns. Wird dann erstmal in Florida noch abgedrängt, weil früher floss er dann quasi durch Panama durch, als die Landbrücke noch nicht geschlossen war. Und als die dann geschlossen war, begann ja letztendlich die Eiszeiten deswegen, aber dann floss eben der Golfstrom bis zu uns. Aber in der Zeit, wo der Meeresspiegel 130 Meter tiefer stand, war die Java-See trocken. Das heißt, da floss überhaupt nichts mehr durch, sondern es war Land. Es hieß Sundaland oder es heißt heute Sundaland. Und auch die Meeresverbindung zwischen Papua-Neuguinea und Australien war Landverbindung. Weshalb man eben in Australien und in Papua-Neuguinea den gleichen Menschentyp findet, weil damals eine Landverbindung bestanden hat. Aber das Entscheidende ist jetzt, dass eben, es gibt da zwei Warmwasserströme. Das eine ist der Japanstrom, der quasi von Papua-Neuguinea abzweigt Richtung Japan und warmes Wasser dahin bringt. Und der andere ist dann eben der dann durch die Java-See fließt und am Schluss als Golfstrom bei uns ankommt und sich dann auch noch in der Karibik zusätzlich aufwärmt. Aber das Grundwarmwasser hat aus dem Pazifik.
Was hat das jetzt mit den Menschen zu tun?
Ja, das hat insofern was mit den Menschen zu tun, weil es eben, wenn die Java-See trocken war, ist das ganze warme Wasser, was heute quasi zweigeteilt wird, Richtung Japan geflossen. Mhm. Und das ist der Grund, warum der ganze Osten Asiens nicht vereist war. Das ist das Zentrale, warum die Menschheit überhaupt überleben konnte. Weil Mitteleuropa war ja bis zum Mittelgebirge Eis, in den Bergen selber war auch Eis, in den Alpen war Eis. Davor waren diese Lösswüsten, die damals ja noch gar nicht konsolidiert waren mit diesen Kalkkrusten, sondern das waren im Grunde Treibsandfelder.
Also wir haben fast auf der ganzen Welt menschenunwürdige Bedingungen,
ein Refugium. Außer in Südindien, in Südostasien und eben an der chinesischen Küste bis Japan.
So, und jetzt kommen wir aus der Eiszeit raus. Die Menschen waren dort sesshaft, es wird wärmer, sie haben dort die Rebe, wie auch Hirse und sonst was, schon kultiviert. Aber warum, wie kommt jetzt der ganze Klumpatsch an Weinreben weiter westlich? Was war da passiert?
Ja, also es gab also, das müssen wir jetzt nicht ausführen, aber und die Makrogenetik will ich jetzt auch gar nicht erklären, aber das Entscheidende ist einfach zu wissen, dass unsere Vorfahren in der Eiszeit irgendwo am Yangtze-Kiang, am Gelben Fluss, im Gelben Meer oder in Südjapan überlebt haben. Okay. Und von dort immer, wenn eine Zwischenwarmzeit war, und die Eiszeit bestand ja nicht bloß aus Kaltphasen, sondern auch immer mal aus Warmphasen. Und die erste wichtige Warmphase war vor 45.000 Jahren, als das Aurignacien in Europa sich entwickelt hat, sind diese Leute, die da zum Beispiel jetzt in dem Becken vom Gelben Meer überwintert haben, hatten ein Problem, weil in jeder Warmzeit ist das Meer angestiegen. Das heißt, irgendwann mussten die aus dem Becken raus. Das gleiche Problem hatten auch die im Persischen Golf oder am Ärmelkanal waren. Ja. Immer so ab 80 Meter, bis 80 Meter Meeresanstieg laufen diese Becken voll. Ja. Persische Golf ist auch 80 Meter tief und beim Ärmelkanal weiß ich es gar nicht, aber das ist auch so in der Größenordnung. Und dann fing eben diese Wanderung an. Ja. Für die Rebe entscheidend sind zwei Dinge. Einmal, dass diese Völker, die da um das gelbe Becken herum oder dann, wenn die Eiszeit wieder zurückkam, im gelben Becken überwintert haben, die haben schon sehr früh die Keramik entwickelt, also die Töpferei. Die Keramik ist mindestens 20.000 Jahre alt in Ostchina. Also das sind die ältesten Funde, die waren damals auch noch nicht besonders entwickelt, die waren noch relativ grob, aber das ging dann relativ flott. Und um Wein herzustellen, braucht man Gefäße, die man groß machen kann und auch transportieren kann. Das war so das Entscheidende, was die Technologie angeht. Es gab zwar in Anatolien auch Völker, die haben so Steintröge gemacht und das dann aus heutiger Sicht immer wieder erstaunlich, weil die hatten ja nichts anderes als Steinwerkzeuge, dass sie das überhaupt schon so in der Art hingekriegt haben. Oder mal in Afghanistan habe ich gelesen, haben sie so natürliche Vorsprünge von Felsen genutzt, die halt so eine Kuhle hatten, um da Wein zu machen. Also das ist sogar überliefert. Aber im großen Stil kannst du da kein Wein machen. Ja. Das ist dann alles nur kleine. Und die Keramik war halt die Grundvoraussetzung. In China gab es auch schon sehr früh Acker- und Reisbau. Und es gab sehr früh, also vor 9000 Jahren, mit diesem Volk der Jiahu oder Chu, je nachdem, wie man es, oder Jehuda, wenn man so will. Also das ist die Grundform. Die Chia, die Hu und die Da geben Jehuda. Und dann haben wir den Bezug zu den Juden, in Anführungsstrichen.
Ja,
aber da, also ein sehr früher Bezug, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. War irgendwann vor, was weiß ich, 10.000 Jahren. Und, aber das Entscheidende ist, dass diese Chiahu, die lebten so etwas südlich vom Gelben Fluss, am Übergang von diesen Gebirgen in Richtung chinesische Tiefebene. Und die haben also vor 9.000 Jahren den Weinbau nachgewiesenermaßen schon erfunden. Wobei Weinbau muss man sich da anders vorstellen als heute. Also die haben sicherlich Rehmann gebaut, das nicht gesammelt, sondern wahrscheinlich kultiviert, weil die haben auch schon Pfirsiche und Aprikosen und solche Sachen angebaut. Haben auch schon Enten gezüchtet und Geflügel, was jetzt in Indien zum Beispiel viel später erst aufgekommen ist. Die haben auch schon erste Schriftzeichen gehabt, die auch weiter im Westen viel später gekommen sind. Und wie gesagt, ja, es ist nachgewiesen, dass sie also in ihren Tontöpfen ein alkoholisches Produkt aus Trauben hergestellt haben, was aber wahrscheinlich mehr so Federweißer oder Süßer oder sowas war, auch vermischt mit anderen süßen Sachen, sagen wir mal Hirse haben sie es vergoren, das ist auch nachgewiesen. Hirsebier gibt es auch in Afrika, überall wo es Hirse gibt. Und sie haben auch noch so andere Früchte da was es halt so gab. Ne? Aprikosen zum Beispiel, die ja auch Zucker, alles was irgendwie Zucker, leicht vergärbare Stärke hat, die haben die da reingemacht, haben ein alkoholisches Produkt hergestellt, was wahrscheinlich damals schon Soma hieß oder Hauma. Und
sich dadurch den Namen Koma ableitet?
Ja, leitet sich davon auch ab, ja.
Okay.
Also aus meiner Sicht.
Mit dem ersten Alkohol war man...
Ja, ich schreibe immer ganz gern diesen Satz, sie haben sich mit dem Hauma ins Koma gesoffen, also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und es war dann vermutlich so, dass die so eine Art Erntedankfest gefeiert haben, und da eben mit so einem berauschenden Getränk, was auch nicht super lang gehalten hat, halt das Fest gefeiert haben, bis sie umgefallen sind quasi. Und dann war es erstmal gut bis zum nächsten Herbst. Ja. Also so muss man sich die ersten 2000 Jahre Weinbau ungefähr vorstellen. Nicht bloß in China, sondern auch in Georgien.
Ja genau, jetzt wollte ich, wir haben ja immer noch die ganze Zeit, hast du ja den asiatischen, den chinesischen Bereich jetzt beschrieben, aber jetzt wie kam es jetzt zu dem, dass diese Reben oder waren es dann die, haben wir jetzt chinesische Reben?
Ja,
oder wie kam das jetzt da, dass man doch den die Hauptverortung unserer Kulturrebe, unseres Weinbaus im vorderasiatischen Raum und nicht im chinesischen Bereich sieht?
Ja gut, das ist einfach die Borniertheit der Wissenschaftler, sage ich mal, die über nationalen Rahmen nicht rausdenken.
Ja gut, aber es ist ja aber, was passiert da in diesem
Fall. Ja, aber im Wesentlichen ist, also wenn man sich die Wildarten in China anguckt, da muss man auch in Indien, im Himalaya, das sind ja subtropische Florenelemente. Und die subtropischen Florenelemente, die werden oft durch Fledermäuse oder durch Affen verbreitet, nicht durch kleine Vögel wie im Kaukasus. Das heißt, dieser Evolutionsdruck auf schon relativ große Bären, den gab es bloß in Sichuan und da, wo eben Affen vorkommen. Aha. Aber nicht im Kaukasus, wo eben kleine Vögel mit kleinen Schnäbeln kleine Bären picken. Und wenn man die Wildreben im Kaukasus gesehen hat, die sind extrem klein, diese Bären. Ja, die sind vielleicht 5 mm.
Also Kaukasus, und kleine Bären, Asien,
China, große, relativ große Bären. Und dann gibt es eben auch in Indien und in China auch Wildarten, die auch schon relativ große Trauben haben, also Traubengerüste haben, aber noch kleine Bären dran, aber große Traubengerüste. Also Vitis lanata hat eine Traube wie ein Gutedel, und die Vitis jansanensis, die auch aus China stammt, wo ich die ganze Zeit dachte, das sei eine Wildart, die hat Trauben wie ein Merlot, wenn man so will. Ja, ja. Bären sind noch ein bisschen kleiner, sind auch oval und nicht rund. Und, aber das Entscheidende an dieser Vitis jansanensis, die eigentlich als Art läuft, also als Subart von Vitis amurensis, die ist hermaphroditisch. Also die ist nicht männlich-weiblich getrennt, sondern die ist zwittrig. Ja. Und da fängt eigentlich die Kultur eben schon an. Und in China gab es also eine ganze Menge solcher Reben, und es gab sie auch deswegen, wenn man sich die Situation in China anguckt, genau dort, wo es diese frühen Völker gab, die den Weinbau gemacht haben, haben sich im Grunde drei Eiszeitrefugien überschnitten. Das Eiszeitrefugien, was es in der Mandschurei gegeben hat, mit Vitis amurensis, die einzige frostharte Vitisart, die bis minus 40 Grad aushält. Dann gab es dieses Refugium im Sichuan, was über den Yangtze-Kiang verbunden ist mit der ostchinesischen Tiefebene. Und dann gab es noch Refugien direkt am Pazifik, an der Küste, Südostchina, Taiwan, wo also durch den Pazifik, durch die Wärme des Pazifiks quasi frostfreie Räume geschaffen worden sind, wo auch Wildreben überleben konnten. Und alle drei, sagen wir mal, elementaren Gruppen, ja, die sich dann nochmal aufsplittern in Arten und so weiter, aber die drei Gruppen, die haben sich, als die Eiszeit vorbei war, irgendwo zwischen Yangtze-Kiang und Gelben Fluss getroffen. Und die haben Naturhybriden gebildet, so wie diese Vitis jansanensis, die ganz klar eine Naturhybride ist und keine Art in dem Sinn.
Also gab es da die erste genetische Durchmischung?
Und da gab es die ersten Heterosis-Effekte durch die nacheiszeitliche Wiedervereinigung in der aktuellen Warmzeit. Mhm. Ja, Heterosis-Effekte entstehen ja, wenn Populationen lange getrennt waren, in ihren getrennten Gebieten dann quasi sie ständig mit sich selber befruchten mussten oder mit kleinen Individuenzahlen dann irgendwann homozygot geworden sind nach 80.000 Jahren Eiszeit. Und wenn sie sich dann wieder erneut kreuzen, einfach weil die Areale zunehmen während der Warmzeit, dann irgendwann treffen die sich am Gelben Fluss oder eben zwischen diesen beiden Flüssen, dann gibt es diese Heterosis-Effekte. Und die können zum Beispiel bei der Hirse ganz gewaltig sein. Also da reicht ein einziger Kreuzungsschritt, um aus einer Hirse, die einen halben Meter hoch ist, eine Hirse zu machen, die 4 Meter hoch ist.
Okay.
Ja, habe ich selber beim Bundesortamt begutachtet. Also wirklich verblüffend, und so ähnlich muss es bei der Rebe letztendlich auch gewesen sein. Dasselbe ist sehr wahrscheinlich in Afghanistan passiert, in Kaschmir, in Kafiristan, in Gandhara.
Also die Refugien und die Wildreben, die dann mehr dann am Kaspischen und Schwarzen Meer zu Hause waren, haben sich im Rahmen der Erwärmung nach
Eiszeit
auch,
2000 Jahren
auch dann quasi, an den Flüssen entlang
wieder getroffen,
wieder getroffen
und einfach Naturhybriden gebildet. Ja. Und man kann davon ausgehen, dass also dieses kaspische Element hat sich bis nach, also gerade in den ersten 2000 Jahren, wo es ja noch feuchter und noch wärmer war als in dem eigentlichen Atlantikum, also das sogenannte Präatlantikum, wenn man sich die Stalagmitendaten anguckt, das sind eigentlich die Wärmepeaks und auch die Feuchtigkeitspeaks überhaupt. Und in der Zeit ist dieser Fluss Amudaria, der in der Antike Oxus hieß, hat dann nicht im Aralsee geendet, sondern floss direkt ins Kaspische Meer. Und das ist natürlich immer gut, wenn man eine Flussverbindung hat, wo sich die Wildreben dann quasi vom Iran bis nach Afghanistan ausbreiten können, einfach entlang des Flusses zum Beispiel. Ja. Und diese Wildreben haben dann diese kaschmirischen Wildreben getroffen, die sich ja auch wieder ausgebreitet haben. Und da muss also irgendwo dann auch so ein Zentrum entstanden sein, wo sich Naturhybriden gebildet haben. Und die, gerade diese kaschmirischen Wildreben sind insofern interessant, weil ja dieses Indusgebiet und auch das Tarimbecken, das waren die ersten Meere, die quasi abgeschnitten worden sind von dieser sonstigen Parathetis. Das heißt, die sind am längsten historisch oder geologisch eigentlich am längsten getrennt gewesen von den anderen Populationen am Schwarzen Meer und am Kaspischen Meer. Das heißt, die Evolution konnte in diesen beiden Populationen, im Tarimbecken und in Afghanistan, am meisten Unterschiede produzieren, weil die Zeit einfach am längsten war, die Zeit der Trennung am größten war, weil ja da der Pamir einfach dazwischen ist. Und der Pamir ist ein Gebirge mit 7000ern und so. Da kommen da keine Rebe normalerweise alleine rüber. Ne? Außer vielleicht mit Vögeln oder so. Aber wie das im Tarimbecken war, ist auch nicht ganz klar, weil da gab es ja früher diesen Tarimfluss und es gab auch eine Zivilisation im Tarimbecken. Also es war sicherlich eine ganze Zeit lang nicht so trocken wie heute. Aber wie feucht es jetzt letztendlich wirklich war und wie oft es in der Zwischenzeit mal wieder ausgetrocknet ist und dann wieder feucht geworden ist, das ist unklar. Aber die Tarimbecken ist ja das zentrale Durchzugsgebiet im Grunde von Völkern, die von China nach Zentralasien wollen oder wollten und es ja auch gemacht haben. Und also wir haben auf jeden Fall mehrere Wildrebengruppen, sagen wir mal die kaschmirische Gruppe, die chinesische Gruppe, vielleicht eine in Baktrien, also Tadschikistan, dann im Nordiran, in Georgien, am Pontus und vielleicht an der Donau. Wobei es mit der Donau ist eigentlich am unsichersten, weil man da aber am wenigsten geforscht hat. Also man hat alle möglichen europäischen Wildreben untersucht, bloß die danubischen nicht. Und das sind eigentlich die wichtigsten von allen. Ja? Also weil die Mediterranen sind eigentlich komplett unwichtig, weil die eben diese Blühverzögerung haben und sich sowieso nicht einkreuzen konnten. Und der Professor Nick in Karlsruhe hat ja Untersuchungen gemacht. Und wenn man da guckt, wie die sich abspalten, also die mediterranen Wildreben sind mit den amerikanischen Wildreben näher verwandt als mit der Vitis vinifera. Also da brauchen wir auch gar nicht drüber nachdenken. Und auch über die Wildreben, sagen wir mal jetzt, die es auf Java gibt oder in Südindien oder sonst wo, die haben einfach eine andere Entwicklungsdynamik, die brauchen auch diesen Kältereiz nicht, also die kann man eigentlich auch schon mal für die Vinifera ausschließen.
Am Schluss interessiert mich jetzt eigentlich die Sache. Wir haben heute unsere wertvollen Sorten wie den Pinot oder so etwas. Ja. Diese Gruppe, diese wertvollen Edelreben, die wir auch als Wein so sehr schätzen, als letzten Schritt aus diesen verschiedenen beschriebenen Refugien und ihren Wildreben, wie kam es dann zu diesen Genetik, zu diesen, was wir heute noch so schätzen, an Genetik. Wie kam es
also aus meiner
die
Sicht?
Vielfalt hast du mir jetzt gezeigt, aber wie kam es jetzt dazu, dass diese Reben entstehen konnten?
Also man muss immer von der klassischen Theorie, man muss das immer im Hinterkopf haben, die klassische Theorie heißt, es gab eine Urrebe, Noahs Urrebe, die er da irgendwo am Ararat gepflanzt hat, und aus der hat sich die ganze Vielfalt entwickelt. Das ist dumm einfach. Ja, also das ist unterirdisch, sage ich jetzt mal, so eine Theorie bis heute zu vollziehen. Ja. Faktisch ist es so, dass man also mehrere
Wildreben-Refugien
hatten, dass die sich spätestens nach 10.000, also als die Eiszeit vorbei war, mit der Ausbreitung der Wälder
grundsätzlich
irgendwo gekreuzt haben, ja. Da wo sie sich eben die Areale überlappt haben. Das hat vielleicht 1000 Jahre gedauert, bis die Wälder da noch ein bisschen in Schub kamen und so weiter. Aber sagen wir mal so um 9000 vor Christus oder vor heute war das mehr oder weniger mit der Ausbreitung jetzt in diesen Gebieten, wo wir es hatten,
ja, genau.
Nicht Norddeutschland, aber eben im Kaukasus,
Da geht nicht mehr mehr.
Also der kaukasische Genpool hat sich sicherlich mit dem iranischen Genpool in Aserbaidschan
gekreuzt. Aber der kommt jetzt an den asiatischen.
Und der iranische Genpool hat sich mit dem afghanischen Genpool gekreuzt. Davon kann man ausgehen. Und vielleicht gab es noch diesen kasachischen irgendwo im Tarim-Becken, wo aber unklar ist, ob es den noch gibt oder ob es den jemals gab. Und dann natürlich dieser chinesische Einfluss. Und der chinesische Einfluss muss relativ groß gewesen sein, weil ja die einzige Wildrebe, die tatsächlich Frost hat, ist das Vitis amarensis. Mhm. Und es ist auch die einzige Wildrebe, die früh reift, weil mhm. einfach der Vegetationszyklus so kurz ist. Ja, die muss früh Reife produziert haben und sie hat die Frosthärte produziert. Und alle anderen Wildarten, auch im Kaukasus, sind ja mehr oder weniger tertiäre Elemente, gesagt, ja. warm temperiert, die vertragen vielleicht minus 10 Grad, aber eigentlich nicht tief. Ja, und auch die in Kaschmir sind eigentlich jetzt nicht gerade frosterprobt, vielleicht 2000 Meter Höhe gibt es vielleicht schon mal einen Frost, aber nicht jetzt so, dass sie einen harten Winter überstehen. Und auch die in den anderen Refugien am Pontus oder auch an der Donau, da sind eigentlich selten kalte Winter gewesen, auch in der Eiszeit nicht. Also, weil das ja auch über, man sieht ja, da, wo der Neandertaler gelebt hat, da waren Bedingungen, die man akzeptieren konnte, sage ich jetzt mal. Ja, und er hat in Ungarn gelebt an diesen Flüssen, bis eben dann die Völker aus, Westen aus dem Osten zugezogen sind.
Das wollte ich jetzt raus. Wie kommt jetzt die Amarensis?
Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Kulturrebe nicht von einer einzigen Ursorte ausgegangen ist, sondern quasi eine Mischung ist aus verschiedenen Wildreben, die in verschiedenen Eiszeitrefugien überdauert haben und dann irgendwann zusammengeführt worden sind. Ja, das ist meine Grundhypothese. Das erklärt auch die vielen Heterosis-Effekte, das erklärt die Größe der Trauben, das erklärt die unterschiedliche Formvielfalt, weil ovale Beeren gibt es nur in China, Frühreife gibt es nur in China, Frosthärte gibt es nur in China. Die kaukasischen Reben haben alle kleine, runde Beeren. In China gibt es auch, oder in Indien gibt es auch ovale Beeren. In China gibt es auch rote, also Wildarten mit roten Beeren, also nicht alle blau. Im Kaukasus sind sie alle blau. Also, wenn man sich die verschiedenen Elemente anguckt, braucht man eigentlich, oder man findet in diesem Pool von verschiedenen Eiszeitrelikten, findet man alle Merkmale, die heute die Kulturrebe hat. Wenn man nur den kaukasischen Pool anschaut, findet man diese viele Merkmale nicht. Ja? Und wenn man, ich war ja quasi im Osten von Georgien und habe mir die Wildreben da auch angeguckt, die sich wahrscheinlich von den aserbaidschanischen Wildreben nicht wesentlich unterschieden haben, weil es ja quasi ein großes Gebiet ist. Und ich war in der Nähe von Schulaveri, habe mir die Wildreben da angeguckt. Da gab es drei verschiedene Typen, die auch schon der Negroll 50 Jahre vorher beschrieben hat. Also kann davon ausgehen, dass es in bestimmten Gebieten im Kaukasus immer noch die Urtypen gibt, eben so verlassenen Tälern, wo auch die Wildreben selber nie rausgekommen sind. Da wird es die wahrscheinlich noch geben. Aber wenn man sich jetzt das so ein bisschen... Es gibt auch Naturhybriden, das kann man auch an der Form der Blätter und sowas erkennen. Aber wenn man sich dann diese Wildreben anguckt, egal ob Naturhybride oder Urform, die haben alle extrem kleine Trauben und auch extrem kleine Beeren. Also der Heterosis-Effekt, sagen wir mal, zwischen dem kaspischen und dem kaukasischen Typ ist minimal. Ja? Also man braucht im Grunde ein fremdes Element. Und dieses fremde Element, das habe ich im Kaukasus auch gefunden, und man findet es auch im Elsass und eben auch in Turkestan, also in diesem Gebiet, wo die Turkvölker herkommen, was aber im Wesentlichen Tadschikistan, Baktrien, Ferganatal, also diese Ecke da um den Pamir herum und hier in Schanis, da findet man eine Wildrebe, die Franzosen mal beschrieben haben, als Vigne Sauvage du Turkestan. Und diese Wildrebe, die hat fünflappige Blätter, sieht so ein bisschen aus wie ein Affentaler. Und das Interessante an dieser Wildrebe ist, dass sie exakt die gleichen Kerne hat, wie die Kerne, die man in der Schulaveri-Kultur in Ostgeorgien ausgegraben hat. Und es gibt in dieser Zeit zwischen 8.000 und 7.000, also der älteste Weinbau in Georgien liegt irgendwo zwischen 7.500 und 8.000. Die eigentliche Weinkultur ist sehr wahrscheinlich erst 7.500 so in Gang gekommen. Und ob das da schon Wein war oder bloß Federweißer, kann man auch darüber diskutieren. Ja, aber dieses Volk, was sich da etabliert hat am Kura und am Araxes, hatte die Töpferei, es hatte Reben und es hatte auch schon relativ große Tonkrüge, wo man auch mal anständige Mengen Wein produzieren konnte. Und es hatte eben, wie ich gesehen habe, an diesem Fluss diesen fünflappigen Typus, der eigentlich aus Turkestan stammt. Und der auch, wenn man den jetzt vergleicht mit den anderen Typen, die der Nekrol noch beschrieben hat in seinem schönen Buch. Nekrol ist ein russischer Ampelograph, okay. Und der hat eigentlich einen Georgier, der da eben in Sowjetrussland gewirkt hat. Okay. Der hat eben auch die Wildreben beschrieben, nicht bloß die georgischen Sorten, sondern auch die Wildreben. Dieser fünflappige Typus ist mit Abstand der Wildreben, sogenannte Wildreben-Typus, der die größten Trauben hat. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt die Wildreben am Gavalhof anguckt, die von Ketsch mal irgendwann in den 70er Jahren eingesammelt worden sind, die haben zum Teil größere Trauben als Pinot. Ja? Also da sind wir schon in dem Bereich Pinot, Adelfränkisch, Kleinberger. Also das sind alles so Sorten aus der ersten Generation, die quasi den ersten Heterosis-Effekt mitbekommen haben, aber nicht den Heterosis-Effekt zwischen Kaukasus und Iran, sondern sehr wahrscheinlich den Heterosis-Effekt Kaukasus-Baktrien. Mhm. Also Turkestan, sage ich jetzt mal, was das dann auch immer bedeutet. Ja, die Turkvölker verbinden das natürlich bis zum Altai und für die Iraner ist das Gebiet Turan und ist im Wesentlichen halt, sagen wir mal, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisien vielleicht noch.
Wie kommt jetzt dann dieser asiatische Einfluss dahin? Sind die da, warum müssen die dahin?
Ja, das ist jetzt eben die Frage und eigentlich ist es ganz einfach.
Weil wenn das Meer bloß 80 Meter ansteigt, brauchst du ja nicht weit laufen. Ne?
Ja. Ich weiß, was raus will. Aber es ist im Grunde ganz einfach. Also wir haben, wenn man es mal verfolgt, wo der Weinbau zuerst aufgetreten ist, wir haben ihn vor 9000 Jahren südlich des Gelben Flusses. Wir haben ihn vor 7500 bis 8000 Jahren am Kura und sicherlich auch am Araxes, also in Armenien und Aserbaidschan. Und dann haben wir 4500 vor Christus, also 1000 Jahre später, 6000. An der Donau. Und beziehungsweise im südlichen Thrakien, was heute zu Griechenland gehört, aber eigentlich ethnografisch zu Thrakien gehörte. Aber diese Kultur, die diesen ersten Weinbau in Osteuropa hatte, stammt ursprünglich von der Donau. Kann man auch archäologisch nachweisen, dass sie quasi aus Rumänien nach Griechenland gewandert sind. Und das erste Weindorf, das hieß Dikilitash, liegt in der Drama-Ebene in Thessalien. Und da hat man also Pressen ausgetragen, einen Haufen Kerne und Weinkrüge, die eben diese Archäologie der Kukuteni aus Rumänien oder Moldawien hatten. Aber der Weinbau ist da schon also quasi durch die Pressen und durch die große Menge an Rebkernen belegt. Ja. Keine Amphoren oder sowas, aber eben große Mengen an Rebkernen. Und das Interessante ist jetzt aber, dass diese Kerne in Dikilitash sehr heterogen sind. Und die Kerne im Kaukasus sind absolut homogen in den ersten anderthalb Jahrtausenden oder zwei Jahrtausenden, je nachdem, wo man den Anfang setzt. Das heißt, die Kultur am Kura hat am Anfang tatsächlich diese eine Rebe, die Noah da gepflanzt haben soll, mehr als ein Jahrtausend lang benutzt, bis dann andere Kulturen in dieses Gebiet 1000 Jahre später eingedrungen sind, zum Beispiel die Sioni-Kultur oder die Lengyel, die letztendlich auch
also aus China,
die kamen auch aus Nordchina, sage ich jetzt mal, und haben sich halt im Kaukasus dann festgesetzt. Und die, und dann sieht man halt auch in dieser Chulaveris Chomotepic-Kultur, dass die sich dann so allmählich verändert und neue Elemente aufnimmt und so weiter. Aber die ersten 1000 Jahre waren die am Kura relativ isoliert. Und wenn man das Gebiet kennt, man weiß ja, wenn man den Kura ins Landesinnere fährt, irgendwann hört er auf und überall hat es Berge und man kommt eigentlich nicht weiter. Ja, wenn man den Araxes hochfährt, kommt man zum Ararat und kann den Euphrat wieder nach Syrien runterlaufen. Das ist relativ bequem. Ja, der größte Teil geht durch die Steppe. Also man muss nicht irgendwelche Bergwälder durchdringen wie in Georgien, ja, sondern man kann mehr oder weniger durch die Steppe laufen. Und das ist ja auch der Grund, warum diese Route Araxes-Euphrat oder dann übers iranische Hochland, vom iranischen Hochland über den den Sapp, also großer und kleiner Sapp, an den Tigris, warum das die beiden Hauptrouten waren, weil man die relativ leicht laufen kann. Mhm. Und die Kura-Route hat halt irgendwann im Bergwald geendet. Ja, und deswegen war das jetzt für die Ausbreitung der Rebe, waren die georgischen Rebsorten zumindest jetzt in der Frühphase
nicht relevant.
Wassergasse. Und die haben eben die ersten Jahrtausende immer die gleichen Rebkerne gehabt, während die in die Kilitasch, also wenn man das aus der botanischen Sicht betrachtet, da gab es welche, die haben tatsächlich die Kerne von Vitis amurensis gehabt, die fast runden Kerne, dann schon diese typischen mit den langen Schnäbeln, die eigentlich heute als Vitis vinifera laufen, aber eigentlich diese großbraubigen asiatischen Typen sind. Und es gibt auch diese Typen, die wir heute beim Pinot oder beim Traminer haben, die relativ kurze Schnäbel haben, relativ breite Körper. Also da ist alles mit drin und vermutlich waren das sogar verschiedene Wildarten damals, die da einfach im Mischsatz zusammengestanden haben. Und dass es ein Mischsatz war, zeigen eigentlich diese verschiedenen Kernformen. Also die sind wesentlich heterogener wie jetzt bei uns in Mischsätzen. Ja, also einfach, weil auch schon diese asiatischen langschnäbeligen Typen mit drin sind, aber auch diese ganz kurzschnäbeligen und also da hat sich irgendwie schon alles gemischt. Und also man kann sagen, dass ich da, dann gibt es noch eine Fundstelle im Nordiran, was aber in Firuz Tepe, Hatschi Firuz Tepe, die aber zur Chulaveri-Kultur gehört hat. Ja, also die hat sich ja ausgedehnt quasi im ganzen armenischen Hochland, bis in den Kuban-Gebiet, bis nach Syrien und eben auch in den Nordiran. Und das ist also ein großer Kulturkomplex, der aber auch relativ heterogen ist, der aber eben mit diesem frühen Weinbau verbunden wird. Und die meisten westlichen Wissenschaftler hören eben auf zu denken, wenn sie Georgien erreicht haben.
Wobei, jetzt hast du eine Stunde lang über etwas erzählt, was im Prinzip vor Georgien lag, jetzt mal
zeitgeschichtlich. Ja, das ist die Zeit vor Georgien, ja. Und vor allem habe ich die Eiszeit eben mitgedacht, weil die ist der Schlüssel zum Verständnis.
Es war aber jetzt auch so, dass auch wiederum ein also wir haben jetzt festgestellt, wenn wir uns darüber unterhalten, über Weinrebe und ihre Entwicklung, ihre Herkunft, ihre Entstehung, hat es unmittelbar mit unserer eigenen Menschheitsgeschichte ja zu tun. Also man muss das beide zusammen sehen, weil wir ja auch über eine Kulturpflanze sprechen, die in Kultur genommen wurde von uns. Und deshalb müssen wir die Menschen mit einbeziehen. Und was aber jetzt mir noch wichtig ist, man will immer das ein bisschen auf den Punkt bringen. Und ich hätte da gerne noch mal kurz die Ausführung gewusst. Letztendlich kam es auch wiederum, und das ist der dritte Part, also Menschheitsgeschichte und Rebe. Und das dritte ist Klima.
Klima, ja.
Klima. Und mit dem Klima, es war also ein Klimaereignis, was im Prinzip die Menschen in China dazu bewegt haben, sich weiter, nicht nur über den Ansteigen der Meeresspiegel, sondern darüber hinaus ein Klimaereignis, wodurch sie gezwungen waren, weiter westwärts zu ziehen, in ihrem Beutel, auf ihrem Rücken, ihre bewährten Reben. Und die haben sie sozusagen mitgebracht in die Region, die du eben beschrieben hast.
Das war der Grund, ja.
Also der Grund, dass die dahin
dieses
mussten?
Dieses Ereignis heißt 8200 Jahre Event im Englischen. Und wir müssen uns das also so vorstellen, die Eiszeit dauerte ungefähr bis 10.000 für heute. Dann war 2000 Jahre lang wirklich extrem feucht und warm. Und dann kam eine mindestens 200-jährige Trockenperiode, die wirklich extrem war. Und danach, nachdem es dann vorbei war, so um 8000, kamen dann nochmal 2500 Jahre, wo es relativ feucht und warm war, aber auch nicht mehr ganz so warm wie die 2000 Jahre davor. Aber das nennt man dann Atlantikum oder neolithisches Klimaoptimum oder Wärmeoptimum, je nachdem, wie man es nennen will. Das Problem an dieser Sache, als ich studiert habe, war das Vorlesungsstoff und Prüfungsstoff. Das musste man also beherrschen. Heute wird das alles in Frage gestellt durch die neue Klimatologie. Da können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Aber dieses Ereignis ist eigentlich historisch unumstritten. Und das Entscheidende an diesem Ereignis war eigentlich, dass halt, wenn man sich jetzt vorstellt, man lebt da am Gelben Fluss, wo sowieso das ganze Klima abhängig ist vom Sommermonsun. Ja. Und wenn jetzt 200 Jahre lang der Regen ausbleibt, dann sind diese Lössgebiete, die eigentlich sehr fruchtbar sind, einfach verwandeln die sich in Wüste und dann kann man selbst mit der Hirse nichts mehr gewinnen. Ja. Mhm. Das heißt, eine ganze Latte von Völkern, die es damals schon gegeben hat, so Perlschnurartig quasi am Gelben Fluss aufgereiht, inklusive dieser Chiharu, die diesen Weinbau hatten, mussten ihre Heimat verlassen. Und es waren keramische Völker, das ist auch ein entscheidender Punkt, also die kannten die Keramik schon seit 10.000 Jahren und waren die einzigen, die Keramik kannten, weil im ganzen Westen, im Orient, gab es die noch nicht. Und die sind jetzt gelaufen und ein Teil davon hat sich dann nach Japan und Korea und ein Teil auch nach Sibirien, die anderen sind nach Südchina. Aber der für uns entscheidende Teil ist halt nach Westen gewandert, hat dann Nordchina irgendwie durchwandert. Kann man ja auch, wenn man den Hexe-Korridor da durchkommt, man ins Tarim-Becken oder man kann über die Torfahnsenke in die Dschungerei und dann kommt man in diese Seen und kann dann weiter runter bis zum Oxus laufen. Und dann damals der Oxus, der durch Gletscherwasser gespeist ist, war also schon mal ein Gebiet, was nicht so trocken war wie der Gelbe Fluss, weil er kommt ja aus Tibet und Tibet war auch trocken. Mhm. Also da ist viel mehr Wasser den Berg runter geflossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, diese Ecke war zumindest entlang der Flüsse wesentlich feuchter. Und der Oxus, das ist eben das Entscheidende, der floss früher nicht nur in den Aralsee, sondern aus dem Aralsee wieder raus ins Kaspische Meer und war quasi die direkte Flussverbindung ans Kaspische Meer. Und dann ging es dann weiter über die Wolga in den Kaukasus und hinterm Kaukasus bis zur Donau. Und das kann man jetzt so einfach sagen, weil wenn man beobachtet, wie sich die Keramik ausgebreitet hat, wir haben zu dem Zeitpunkt zwischen 8200 und 8000 überall, sowohl in Zentralasien als auch in Indien, als auch im Iran, als auch im Kaukasus, als auch in Syrien und Irak, als auch an der Donau und selbst an der Ostsee die Ausbreitung der Keramik in kürzester Zeit. Ja, es sind zwar teilweise verschiedene Stile und es gibt da noch eine Trennung in die zwei großen Gruppen, bunt bemalt Keramik und Stichkeramik oder Schnurkeramik. Die Schnurkeramik kam mehr aus Korea und die Buntkeramik kam vom Gelben Fluss. Aber das ist unabhängig davon. Aber das Wichtige ist einfach, dass quasi wie aus dem Nichts innerhalb von 200 Jahren wegen diesem Dürreereignis quasi in den relevanten Gebieten des Orients, in Zentralasien, in Indien und auch bei uns in Osteuropa die Keramik aufgetaucht ist. Und die Keramik ist jetzt nun mal die Grundvoraussetzung für Weinbau. Ohne Keramik funktioniert das nicht im großen Stil. Und dass die Völker gelaufen sind, kann man eigentlich daran sehen, weil es eben die Keramik nur in China gab. Auch die chinesische Hirse, die dann bei den Linearwandkeramikern zum Beispiel in Pannonien mit dabei ist oder andere Kulturpflanzen, die dann in Syrien auftauchen, wie Kichererbsen zum Beispiel oder sowas, oder Sojabohnen, die kann, oder Aprikosen, die ursprünglich auch aus China kommen, die tauchen dann überall am Kaukasus oder auch weiter in den Karpaten auf, oder auch in der Türkei, und die können eigentlich nur mit diesen Völkern aus Nordchina gekommen sein. Und selbst wenn man sich die die Namen noch anguckt, also eins von diesen Schlüsselvölkern waren eben die Chiahu und dann die Dadi und die Wan. Die Dadi Wan und die Chiahu haben dann, wenn man das verbindet, gibt das Chaitun, und Chaitun ist die Kultur am Kopetak, also am Kaspischen Meer. Ja, und wenn man das ein bisschen anders verbindet, kann man Sogdiana draus konstruieren, oder man kann, wenn man in die Karpaten guckt, Kukuteni draus konstruieren. Das haben wir alle den gleichen ethnografischen Hintergrund. Also man kann, oder auch Huli-Kultur in China, die Gallier bei uns. Ja, also es gibt zig Kulturen, die man quasi parallelisieren kann mit Namen in Indien, mit Namen im Orient oder mit Namen in Zentralasien. Und das ist aber der Kunst für sich, dann muss man sich schon länger damit beschäftigt haben.
Ich will jetzt an dem Punkt mal auch abschließen. Wir haben jetzt also eine Zeit gehabt, bis zum Zeitpunkt 8000 vor heute, die wir jetzt über die letzte Stunde von dir haben mal so beschreiben lassen, die dazu geführt haben, dass ungefähr vor 8000 Jahren so eine Art Urknall war, zusammen mit der Keramik, ist dann auch eine Genetik in unsere Region eingewandert, die zu dieser absoluten Vielfalt unserer Kultur eben beigetragen haben. Sodass man sagen kann, also vor 8200 Jahren war der eigentliche für uns wichtige Urknall, was die Entwicklung einer Kulturrebe angeht.
Kann man so was den Weinbau und die Kulturrebe angeht. Und dann gibt es noch 1000 Jahre früher einen Impuls aus Indien. Also dieser ganze Ackerbau, der heute mit dem goldenen Halbmond in Verbindung gebracht wird. Wenn man sich die Marker anguckt, also wir haben den Marker der Natufienkultur in der Levante, das ist der Marker E, der ursprünglich aus Äthiopien kommt. Also das sind Völker, die quasi die Eiszeit in Äthiopien verbracht haben und dann den Nil nach Ägypten gewandert sind und von Ägypten in die Levante. Die haben den ersten Gerstenanbau mitgebracht, okay. Vielleicht auch Ziegen, afrikanische Ziegen möglicherweise, aber es ist nicht ganz klar. Und der andere Impuls kam tatsächlich aus Indien, das kann man auch markergenetisch festsetzen. Das sind drei Marker, die eigentlich sonst in Indien sich entwickelt haben, die dann vor allem am Tigris auftauchen und die auch schon relativ früh hexaploiden Weizen anbauen, den es in der Levante noch nicht gegeben hat. Ja, also die haben ja bloß Einkorn und Emmer gehabt, eine ziemlich lange Zeit, und der Einfluss mit den hexaploiden Getreidesorten, also Dinkel oder Brotweizen oder Khorasan-Weizen und sowas, da steckt das ja schon drin, wo es herkommt, Khorasan, also das ist ein nördlicher Iran, an der Grenze zu Turkmenistan. Diese Kultur mit dem eigentlichen Ackerbau, auch mit der Rinderzucht, die kam sehr wahrscheinlich aus dem Punjab oder vom Indus, je nachdem, wie man das Gebiet bezeichnen will. Und man kann auch relativ bequem, sagen wir mal, durch Belutschistan, durch den Südiran da überhaupt durchlaufen. Und dann gibt's halt diese drei Flüsse, Karuna und die großen und kleinen Zap, wo man dann an den Tigris und an den Golf von Persien kommt. Und man muss sich eben, gerade im Atlantikum war das eben keine Wüste, sondern war eine grüne Savanne. Ja, also da gab's diesen Wassermangel, den man heute hat und wo man ja auch schwerlich durchkommt. Man kann ja nicht tausende von Kilometern durch Wüste laufen, aber diese Wüste gab's damals nicht. Ja. Die ganzen frühen Kulturen, die es zum Beispiel in Pakistan gab, die waren alle am Rand vom Hindukusch, wo heute Wüste ist. Ja? Aber die waren auch nicht am Indus damals, sondern die waren eben am Gebirge quasi aufgereiht, wo man normal der Monsun abgeregnet hat. Ja? Der heute gar nicht mehr kommt, weil er gar nicht mal so weit vordringt. Ja?
Also sind wir jetzt mal so in dem
Zeitraum. Also wir haben im Grunde, also der indische Einfluss ist auch relativ wichtig, weil eben dieser ganze Ackerbau, der dann später am goldenen Halbmond auftaucht und auch in der Türkei und in Anatolien, dieser Ackerbau hat seinen Ursprung, aus meiner Sicht zumindest, im Punjab und ist aber noch akkeramisch. Das ist das Entscheidende, also diese 1000 Jahre, die sie vorher abgespielt haben, war alles akkeramisch. Und wenn man sich die Kulturen zum Beispiel in Syrien anguckt, also die hatten Steinbecher, ja, ausgehöhlte Steinbecher, ja. wo man gar nicht glaubt, dass das möglich ist, weil die hatten ja nur Steinwerkzeuge, sonst nichts. Ja. Ja. Aber die haben also wirklich schon wunderbare Becher aus weichem Gestein quasi ausgehöhlt und alles Mögliche, teilweise auch Pfannen und Töpfe. Alles aus Stein, oder manche haben auch schon mit Gips und sowas experimentiert. Aber die Töpferei hat einfach noch gefehlt. Und die kam erst mit diesen chinesischen Völkern. Und das Entscheidende bei den chinesischen Völkern ist halt auch, die sind nicht bloß jetzt bis zur Donau gelaufen oder bis nach Georgien, sondern sie sind auch eben über Afghanistan nach Indien, ja, wo die Keramik mittlerweile, hat man jetzt auch ausgegraben, auch 8000 Jahre alt ist.
Und haben die auch die noch befruchtet?
Ja, haben die indischen Völker befruchtet. Die sind in den Iran, die sind eben in den Kaukasus und sie sind an die Donau. Und überall hat man letztendlich die gleichen Marker und die gleichen Kulturen, bloß eben verstreut auf der ganzen Welt, mehr oder weniger, also der europäisch-asiatischen Welt. Und natürlich haben die dann, nachdem sie dann fraktioniert waren, ja, und sich getrennt haben von ihrer Mutterkultur in China, haben die teilweise eine eigene Entwicklung gemacht. Ja. Aber, und dann haben sich natürlich auch die Keramikstile auseinanderentwickelt und so weiter. Aber der Ursprung, das ist eben das Entscheidende für den Weinbau und für die Keramik und auch für die Hirse und für die Aprikosen und die Pfirsiche und alles Mögliche, was man ja mit Armenien verbindet, ja, Prunus armenica, die Aprikose, kommt ursprünglich aus China. Und sehr wahrscheinlich auch der chinesische Hund, das chinesische Schwein, möglicherweise sogar manche Rinderformen, also da kann man sich dann, dürfen sich andere darüber streiten, aber es ist nicht so einfach, damit abgetan zu behaupten, ja, der Ackerbau wurde im Goldenen Halbmond erfunden und der Weinbau in Georgien, also das stimmt einfach nicht.
Und abschließend können wir dann auch sagen, es gab nicht die Rebe Noahs, aus dem Urstock dann all unsere Rebsorten entstanden sind. Es ist damit, wie du ja anfänglich gesagt hast, Humbug, der lässt sich dadurch, was du in der letzten Stunde jetzt mal so dargelegt hast, auch damit ganz
klar vielleicht noch
aufweisen. Ich will da jetzt aber trotzdem jetzt mal Schluss machen, weil ich möchte dann im zweiten Teil den Part nehmen von dem 8000 vor heute bis ja zu uns dann und will das dann in den zweiten Teil verpacken. Also ich bedanke mich mal für die Ausführungen. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.